Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Ja, wenn ihr auch unter der Woche mal Börsen- oder Finanznews von uns lesen möchtet, dann geht doch gerne mal auf unsere Internetseite www.börse-global.de. Börse natürlich mit UE. Ja, zu Beginn der Folge würde ich ganz gerne wie immer mit einer kleinen Markteinschätzung starten. Ich denke mal, viel zu berichten wird es nicht geben. Wir sind mitten im Sommer. Die Sommerpause hat uns, glaube ich, so ein bisschen gepackt. Man hört in den Medien kaum was, aber vielleicht hast du eine andere Meinung dazu.
Naja, also ich sag mal so, es gibt schon recht viel zu tun, zumindest für die Anlageprofis, denn wir haben ja immer noch die Berichtssaison und da geht's momentan wirklich Schlag auf Schlag. Wir hatten ja vor einigen Tagen die ganz großen Tech-Werte. Heute waren zum Beispiel mit Vonovia und Deutsche Post wieder zwei DAX-Werte dran. So geht's dann eigentlich jetzt die nächsten Tage auch weiter. Und man muss eigentlich feststellen, hier gibt es so einen gewissen Trend. Und zwar, der Trend lautet, egal ob ein Unternehmen seine Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt hat, entscheidend für die Reaktion des Marktes nach den Zahlen ist meistens der Ausblick. Also wenn das Unternehmen sich weiterhin bedeckt hält oder weiteren Ausblick nichts sagt, dann gibt es meistens eher Kursabschläge, egal ob man auch im zweiten Quartal vielleicht die Erwartungen übererfüllen konnte. Dagegen reagiert der Markt insgesamt doch deutlich positiver bei Unternehmen, die ihm sagen, zum Beispiel im zweiten Halbjahr und auch mit Richtung dann 2021 wird alles wieder besser. Also da kann man schon sehen, dass hier dieser Wirkmechanismus, den wir ja hier an dieser Stelle ja auch immer mal wieder besprochen haben, also dieser Antizipationsmechanismus der Börse, also man schaut in die Zukunft, man versucht entsprechend zukünftige Entwicklungen einzupreisen, ganz klassisch wirkt. Das gibt mir eigentlich sehr viel Vertrauen in die weitere Marktentwicklung, also über den Sommer hinaus. Aber aktuell gibt's halt keine wirkliche Trendentscheidung. Das sieht man auch am DAX, der zwar heute, also jetzt am Mittwoch, hier ganz gut abschneiden konnte, aber alles in allem eher lahm sich darstellt. Also und so denke ich mal, wird es auch die nächsten Tage weitergehen. Es könnte durchaus sein, dass wir aus Amerika noch mal so den einen oder anderen positiven Impuls bekommen. Hier dort rangeln sich ja die beiden Parteien, Demokraten und Republikaner, derzeit über die Finanzierung des fünften Konjunkturpaketes. Letztens das innerhalb des vierten Paketes gab es ja für jeden arbeitslosen Amerikaner nochmal $600 obendrauf, also so Wohlfahrtschecks, sage ich mal dazu.
Okay.
Und die sind jetzt vor einigen Tagen ausgelaufen und darum dreht sich eigentlich so dieses Hakeln derzeit, natürlich auch mit Blick auf den kommenden Präsidentschaftswahlkampf und die Republikaner, die wollen halt nur die ganze Sache verlängern mit nur noch $200, die Demokraten wollen bei den $600 bleiben und am Ende ist das schon eine sehr schädliche Angelegenheit, weil natürlich der amerikanische Konsument die Haupttragstütze ist für den kommenden Wirtschaftsaufschwung. Aber jetzt gibt es schon erste Signale, dass man sich vielleicht doch in den nächsten Tagen einigen kann. Also da könnte es nochmal positive Impulse für die Börse geben. Aber alles in allem, wie wir ja auch schon letzte Woche gesagt haben, reine oder echte Trendaussagen gibt es trotz der insgesamt doch durchaus positiven Stimmung halt immer noch nicht.
Okay. Während der ganzen Corona-Krise ging es ja immer wieder um die Aktien und die Indizes und wie sie hoch und runter gingen. Und auf eins habe ich zumindest nicht so ganz geachtet, und zwar auf die Edelmetalle. Gerade die allerdings hatten jetzt in dieser Zeit wirklich einen ziemlichen Boom, würde ich sagen, weil wenn die Zeiten unsicher sind, wir kennen es, wandern die Leute eben in Werte, die, sage ich jetzt mal, greifbarer sind. Und da natürlich auch Gold. Und der Goldpreis, der stiehlt aktuell, würde ich sagen, einfach mal allen die Show. Er hat es nämlich auf ein neues Allzeithoch geschafft. Aber warum? Was treibt jetzt hier auf einmal diese Kurse so an?
Ja, also das ist ich würde mal sagen, fast schon ein Novum, was wir hier gerade erleben. Du hast es gerade schon angesprochen, ja, neuer Rekordstand. Also der letzte Rekordstand, der stand aus 2011 und lag so im Bereich von $1,900 je Feinunze. Per Stand jetzt liegt der Goldpreis so knapp über $2,030 im Tagesverlauf.
Das ist fast das Doppelte, oder? Nee, 1.900 zu 2.000, okay, sorry.
Genau. Natürlich muss man sagen, hier gibt's jetzt unterschiedliche Erkläransätze, die alle eigentlich so ein bisschen ihre Berechtigung haben, die allerdings natürlich auch immer wieder Fragezeichen hinterlassen, wie es denn zukünftig weitergeht. Also ich möchte, du hast es ja schon angesprochen, ne? Unsicherheit im Markt ist positiv für Gold. Gold gilt als Krisenwährung schlechthin, weil das ist einfach eine wertstabile Anlage. Und deswegen profitiert Gold eigentlich immer von unruhigen Zeiten und so weiter und so fort. Insofern überrascht es aber jetzt eigentlich, wenn man sich mal so dieses ganze Bild, was wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten jetzt bekommen haben, überrascht es schon ein wenig, dass Gold gerade jetzt diesen Höhenflug hat. Denn eigentlich, und das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, hellen langsam wichtige Konjunkturindikatoren, natürlich hauptsächlich Frühindikatoren, wieder auf. Diese Corona-Pandemie, auch wenn es die immer weiter oder immer wieder diese Sorgen um eine sogenannte zweite Welle gibt, ist das ja alles trotzdem auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, zumindest in Europa. Und wenn man das jetzt mal ins prozentuale Verhältnis setzt, die nominalen Zahlen in Amerika sind natürlich erschreckend zum Teil, aber verglichen mit der Größe des Landes und mit der Einwohneranzahl befinden wir uns hier auch im 0,0%-Bereich. Aber das sorgt trotzdem für gewisse Unsicherheiten, dass sich halt die Erholung vielleicht doch länger hinziehen könnte als erwartet.
Natürlich, ja, die Menschen sind halt einfach vorsichtiger geworden. Ja. Ne?
Natürlich ist auch ein Faktor, den wir nicht vergessen dürfen, die Geldschwemme, die wir ja jetzt erleben und erleben werden. Wir hatten ja darüber gesprochen, Europa, ne? 1,8 Billionen Euro, der neue EU-Haushalt, dazu noch 750 Milliarden Euro, ein sogenannter Wiederaufbaufonds. Von den Billionen Dollar, die Amerika hier in die Wirtschaft und in die Märkte pumpt, möchte man ja gar nicht mehr reden. Und wir hatten ja auch schon mal vor längerer Zeit darüber geredet, also eine so massive Erhöhung der Geldmenge, also der umlaufenden Gelder, ist natürlich ein erhebliches Inflationsrisiko. Und da kommen wir dann schon wieder zu diesem Thema Wertstabilität des Goldes. Also es herrscht, obwohl das die Märkte und die Zahlen noch nicht hergeben, herrscht trotzdem schon ein wenig Inflationsangst. Und das begünstigt natürlich auch entsprechend den Goldpreis.
Und was denkst du, kann das noch lange so gut gehen oder müssen wir uns damit oder darauf einstellen, dass es wieder einen Gegentrend geben wird?
Also ich habe da ehrlich gesagt so ein bisschen meine Zweifel. Also ich denke mal jetzt so, dass der Goldpreis wahrscheinlich sogar noch von der Sommerpause auch profitieren wird. Und von der noch doch deutlich unsicheren Lage. Aber dass spätestens im Herbst diese ganze Rallye einfach dann schlicht ein Ende hat. Wobei man natürlich sich dann anschauen muss, wie viel Korrekturpotenzial ist im Goldpreis drin. Ich meine, wenn der jetzt dann, ich weiß nicht, vielleicht in ein, zwei Monaten bei 2.100 oder $2,200 steht und dann vielleicht auf das alte Hoch bei 1.900 Dollar korrigiert. Das ist natürlich dann kein Beinbruch und dann hätte er eine sehr schöne charttechnische Entwicklung. Ich hatte vor vielen Jahren, um das mal so zu erzählen, von einem Fondsmanager eine schöne Grafik bekommen, die ich leider jetzt nicht mehr so vorrätig habe, aber ich habe sie quasi in meinem Gedächtnis abgespeichert. Es gibt beim Gold gewisse Supertrends. Ja? Okay. Die kann man auch die letzten Jahrzehnte quasi nachvollziehen. Und es war 2015 ungefähr, da hatten wir schon, beziehungsweise, nee, das war 2010, Entschuldigung, 2010 hatten wir schon mal so diesen Trend, wo es ja dann auch dieses erste Hoch gab, wo alles eigentlich danach aussah, als wenn so ein neuer Supertrend begründet worden wäre. Dann gab es diese massive Korrektur, die ja fast bis auf 1.000 Dollar runterging. Und wenn man das jetzt so anschaut, könnte man natürlich sagen, okay, also Gold, angesichts der Tatsache, dass wir im Aktienmarkt ja immer noch recht hohe Bewertungen haben, dass der ganze Anleihenbereich eigentlich als Anlagemarkt fast komplett ausgeschieden ist, weil es dort keine Zinsen gibt, da könnte die jetzige Entwicklung schon auch der Auftakt sein für so einen neuen Superzyklus. Wo der allerdings hingehen könnte, also da wage ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht auf eine Zahl festzulegen. Also insgesamt, wer im Gold jetzt gerade drin ist, ganz grundsätzlich sollte sicherlich noch nicht besonders nervös werden.
Okay. Ich habe gelesen, dass gerade beim Thema Goldpreis auch die Notenbanken eine wichtige Rolle spielen. Welche Rolle spielen die?
Ja, also Notenbanken halten ja im Normalfall Devisenreserven vor. Also das heißt, ein Teil ihres Geldes investieren sie halt in Fremddevisen, um Währungsschwankungen eben unter Umständen ausgleichen zu können oder entsprechende Forderungen zu begleichen. Aber Notenbanken investieren halt auch einen Teil ihrer Gelder in Gold. Und da sehen wir eigentlich Folgendes, dass insbesondere die Schwellenländer und Emerging Markets hier in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren, besonders stark als Käufer aufgetreten sind. Vor allem China und Russland. Russland hat ja vor Jahren erklärt, dass man sich komplett unabhängig machen wolle vom Dollar und deswegen halt seine Devisenreserven eben im hohen Maße eben in Gold und andere Währungen stecken will. Da gab es, glaube ich, letztes Jahr so eine Art Vollzugsmeldung, dass man damit abgeschlossen habe, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz glaube. Ich denke mal, die werden weiterhin auch noch Gold kaufen. Aber interessant ist vor allen Dingen China, weil China hat einerseits die weltweit größten Devisenreserven, ich glaube mit über 3 Billionen Dollar.
Okay.
Und haben aber verglichen mit dieser Größe eigentlich einen relativ kleinen Anteil bisher im Gold. Das heißt, jetzt in dieser Aufwärtsbewegung werden die Chinesen und auch andere Notenbanken, und das sieht man ja auch an den bisherigen Statistiken aus den letzten Quartalen, natürlich jetzt nicht massiv kaufen, aber ich glaube, dass wenn es zum Beispiel Korrekturphasen gibt, die Notenbanken hier wieder stärker Gold am Markt einkaufen werden und damit zu einer relativ zügigen Stabilisierung beitragen könnten. Also sie sind halt ganz gewichtige Marktteilnehmer in diesem Bereich. Und man sollte da halt auch sicherlich immer wieder schauen, wie diese Notenbanken halt agieren, um einfach auch so ein Gefühl zu bekommen, wie stabil sind denn die Preisniveaus im Goldmarkt.
Du hast gesagt, dass die Leute, die jetzt aktuell schon in Gold investiert sind, am besten ruhig bleiben sollten, dass da noch nicht das Ende der Fahnenstange vielleicht zu sehen ist. Was ist dann mit den Leuten, die überlegen, jetzt noch bei Gold einzusteigen? Sollten sie es machen und wenn ja, wie sollten sie es machen?
Ja, also nach so einer Rallye, die mir persönlich jetzt zumindest kurzfristig nach einer Übertreibung ausschaut, da würde ich natürlich jetzt niemanden direkt raten, jetzt noch reinzugehen. Hier denke ich mal, benötigt es einfach auch eine technische Korrektur. Und wie ich gesagt habe, je eher das alte Hoch bei 1900 nochmal getestet wird, desto stabiler würde diese Entwicklung, dieser neue Trend sein. Ich meine, charttechnisch sieht alles so ein bisschen nach Fahnenstange aus. Also Fahnenstange, dass es halt relativ steil nach oben geht. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn es da nochmal einen Rücksetzer gibt. Das wäre natürlich sicherlich eine Kaufgelegenheit, auch für die Leute, die noch nicht drin sind, weil ich glaube, in einem gut ausbalancierten Depot gehört auch auf jeden Fall ein bisschen Gold. So, jetzt hat man zwei Varianten. Man kann sich einerseits Gold natürlich physisch kaufen. Andererseits gibt es halt auch an der Börse Papiere, in der Regel sogenannte ETFs, also börsengehandelte Fonds, die auch Gold quasi darstellen in ihrer Preisentwicklung. Wobei man hier wirklich sagen muss, wählt dort dann nur ausschließlich Fonds aus, die halt auch ihr Fondskapital mit physischem Gold auch tatsächlich unterlegen. Also das wäre
zum Beispiel, die tatsächlich einen Tresor haben, wo Geld drin liegt.
Genau. Also, also es gibt auch noch Fonds, die das sozusagen, also das sind dann strukturierte Instrumente, die quasi nur virtuell das nachbilden, aber das ist dann halt wie jedes andere Papier. Das kann im Zweifel halt bei einem Crash oder wie auch immer, wird das wertlos, weil da nichts dahinter steht. Bei diesen tatsächlich gold unterlegten Fonds, da könnt ihr euch zum Beispiel auch das Gold dann ausliefern lassen. So ein Angebot bietet zum Beispiel Xetra Gold an. Xetra Gold ist gerade im deutschen Markt eigentlich so ein bisschen so der Standard.
Okay. Wie sieht das denn eigentlich beim Silber aus? Kann man bei Silber genauso investieren wie bei Gold?
Oh, das ist eine schöne Frage. Also Silber ist momentan noch, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücke, noch schärfer unterwegs als Gold. Da gibt's einen schönen Indikator, die sogenannte Gold-Silber-Ratio, die eigentlich so darstellt, in welchem Preisverhältnis Gold und Silber sind und in welchem Performance-Verhältnis. Und da hatte es, standardmäßig haben wir immer so ein Verhältnis zwischen, also 80-90 gehabt. Und das ist dann, als Gold anfing zu laufen, ist das auf über 120 gelaufen. Also das heißt im Prinzip, die Aussage dieses Indikators ist, Silber ist deutlich schlechter gelaufen als Gold. So, das hat sich jetzt aber komplett umgedreht und diese Ratio hat sich im Prinzip fast jetzt halbiert. Also das heißt, im Vergleich zur Performance von Gold hat Silber weitaus mehr Performance machen können. Warum? Einerseits Edelmetall, also es gibt auch tatsächlich Leute, die Silber als Anlage sehen. Interessanter ist es halt wirklich die industrielle Komponente, die, glaube ich, ungefähr 60% des weltweiten Silberverbrauchs ausmacht. Und wenn wir jetzt, wie ich ja schon gesagt habe, erste konjunkturelle Vorboten einer Trendwende sehen, dann greift natürlich auch die Börse bzw. die Investoren hier vor und schicken das bis dato recht unterbewertete Silber eben in Höhen. Allerdings muss man hier sagen, direkt jetzt in Silber zu investieren auf der aktuellen Kursbasis, glaube ich, das ist nicht mehr anzuraten. Also wie gesagt, das hat die Feinunze, die hat noch Mitte März hat so ungefähr $12 gekostet. Jetzt sind's knapp $27. Das ist schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Und ehe man, denke ich mal, Silber wieder als interessante Anlage sieht, braucht's hier auch eine Korrektur. Die würde ich jetzt persönlich so im Bereich von, 20, $22 je Feinunze. Also da muss ein bisschen Luft rausgelassen werden.
Ja, Ja, okay. Ich weiß nicht, wie das beim Silber ist, aber ich habe gehört, dass zum Beispiel Gold auch steuerlich begünstigt wird. Stimmt das?
Das ist vollkommen richtig. Ich hatte ja schon gerade gesagt, also man kann ja Gold quasi physisch kaufen bei einem renommierten Goldhandelshaus. Da gibt es ja einige große Adressen. Und wenn man das macht, dann muss man zum Beispiel keine Mehrwertsteuer bezahlen.
So. Ah, okay, also gar keine Steuer?
Genau, gar keine Steuer. So, das Interessante daran ist, bei Gold gilt noch die ganz alte Steuerregel, die man früher auch bei Aktien hatte. Wenn du dein Gold mindestens ein Jahr hältst und es danach verkaufst, ist der Verkaufserlös oder beziehungsweise die Differenz davon, also der Gewinn im besten Fall, auch steuerfrei. Also wenn du es innerhalb des einen Jahres, der sogenannten Spekulationsfrist, verkaufen würdest, müsstest du dann halt deinen Gewinn mit deinem persönlichen Steuersatz versteuern. Da gibt es dann noch eine Freigrenze von, glaube ich, 600 Euro. Aber wichtig ist halt, wenn du über 12 Monate das ganze Ding hältst, also besitzt, dann brauchst du da auch beim Verkauf keine Steuern bezahlen.
Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, genauso wie bei Aktien. War das bei Aktien mal so oder ist das heute auch noch so?
Nein, also früher war es bei Aktien so, dass man im Normalfall, also wie gesagt, nach 12 Monaten Haltefrist brauchte man dann halt keine Steuern mehr bezahlen. Das ist dann komplett gestrichen worden. Heutzutage muss man halt, egal ob du jetzt die Aktie ein Tag oder 2 Jahre hältst, musst du ja immer diese Abgeltungssteuer bezahlen. Und die beläuft sich ja auf, inklusive Kirchensteuer, auf 27, noch was
Prozent. Meinst du die Kapitalertragssteuer?
Genau. Ja. Genau. Ist ein anderes Wort dafür. Und es gibt, ich hatte vorhin gerade gesagt, Euwax-Gold. Nicht Euwax-Gold, sondern Xetra-Gold. Xetra-Gold. Da gab es vor einigen Jahren auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, weil nämlich du beim Xetra-Gold die Möglichkeit hast, dir das Gold auch physisch ausliefern zu lassen, wurde auch zum Beispiel dieses Xetra-Gold von der Steuer befreit. Also auch bei, also wenn du dieses Xetra-Gold-Zertifikat, Fonds, wie immer man das nennen will, halt über ein Jahr halten würdest, dann könntest du den Gewinn auch steuerfrei eben vereinnahmen. Das Problem
Ich quasi die Möglichkeit hätte, ich hätte die Möglichkeit, es mir ausliefern zu lassen, auch wenn ich es nicht mache.
Genau. Allerdings muss ich jetzt hier eine ganz gehörige Portion Wasser in den Wein schütten, denn aktuell überlegt man im Bundesfinanzministerium, diese Regel komplett zu streichen, dass auch zum Beispiel Xetra-Gold eben dann mit der Kapitalertragssteuer belastet werden soll.
Okay, das heißt, was mache ich dann, wenn ich solche Papiere habe? Sollte ich die jetzt dann noch schnell verkaufen, wenn ich jetzt schon Gewinn gemacht habe, oder?
Also wir raten unseren Kunden eigentlich dazu, also wie gesagt, momentan ist es noch ein Referentenentwurf, also es ist noch kein Gesetz. Wenn es allerdings Gesetz werden würde, würden wir dazu raten, diese Papiere entsprechend zu verkaufen, sich das Gold physisch ausliefern zu lassen. Und dann muss man sich einen ordentlichen Platz suchen, um das zu lagern, ne?
Okay. Was gibt es denn da so für Möglichkeiten? Bankschließfächer oder
Also es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Viele Goldhandelshäuser bieten auch sowas an. Man kann sich natürlich auch einen privaten Tresor mieten oder wie gesagt ein Bankschließfach, je nach Größe und Menge. Wenn es nur ein bisschen Gold ist, ein paar Unzen, dann sage ich mal, wohl versteckt in der hintersten Ecke des Schrankes reicht dann wahrscheinlich auch. Man muss ja immer gucken, dass sowas, dass die Aufbewahrung von physischem Gold natürlich einerseits höhere Kosten verursacht.
Wenn man es in fremde Hände gibt quasi?
Genau. Andererseits muss ich allerdings sagen, wenn man es selber hat und das dann in entsprechend kleineren Stückelungen, dann, also es gibt halt Leute, die sich zum Beispiel nur so ein Unzen oder zwei Unzen Stücke oder noch kleinere Größenordnung halt lagern, um halt wirklich tatsächlich so Gold als Krisenmetall zu nehmen.
Quasi, also, falls mal was ist, einfach die Socke, genau, mit dem Gold schnappen und weg ist er.
Genau, genau. Aber im Normalfall gibt es halt, wie gesagt, das sogenannte Anlagegold. Das sind halt Goldbarren und Goldmünzen. Also da gibt es auch ganz, ganz speziell benannte Goldmünzen, die als Anlagegold gelten. Die betrifft das dann halt, diese Steuerfreiheit. Aber das sind dann meistens auch Größenordnungen, die dann vielleicht nicht ganz so günstig ist im Krisenfall.
Ja,
okay. Es sei denn, man will sich ein Auto kaufen dann.
Ich habe mal gehört, weil du es gerade gesagt hast, diese Goldmünzen, dass es da vielleicht sogar noch, wenn es so eine ich weiß nicht, wie das heißt, Sonderstanzungen gibt oder irgendwie sowas, dass man da sogar noch mehr Wert drin hat?
Jein. Also es gibt eine ganze Reihe von Goldmünzen, die natürlich extrem bekannt sind. Also das ist natürlich der Krügerrand, die Wiener Philharmoniker, Maple Leaf aus Kanada. Ich weiß gar nicht, die Australier, ob die Münze auch Känguru heißt.
Wir nehmen es mal an.
Ja, da kann man sicherlich davon ausgehen, dass da so ein ganz kleiner Namensaufschlag mit dabei ist. Mhm. Aber normalerweise sollte sich eigentlich sowas immer, der Preis immer am tatsächlichen Goldpreis orientieren, weil wir haben es hierbei meistens mit wirklich hochfeinen Sachen zu tun. Also vergesst, also wenn ihr wirklich in Münzen investieren wollt, so mal jetzt in den Raum gesprochen, ja, vergesst jegliche Fernsehwerbung. Ich habe das mal gesehen, so im Shopping-Kanal, was da manchmal so angeboten wird. Wenn man das mal jetzt durchrechnet, da bezahlt man im Prinzip das doppelt, drei- bis vierfache eigentlich vom Goldpreis, vom tatsächlichen Goldpreis. Also davon sollte man auf jeden Fall die Finger lassen. Wenn ihr wirklich Goldmünzen kaufen wollt, dann wirklich nur beim richtig ordentlichen Händler. Und wie gesagt, da gibt es dann ein paar Adressen, also Hereus, Degussa etc., die da entsprechend sind. Natürlich muss man auch beim Goldankauf, gibt es halt eine Geldbriefspanne, also der Preis, wenn du Gold kaufst, ist natürlich meistens höher als wenn du Gold verkaufst. Das ist genauso an der Börse auch so, ne? Wenn du eine
Aktie, das heißt, kaufst, man kann gar nicht zu dem aktuellen Goldkurs, sondern die schlagen da selber auch noch ihre Marge drauf.
Na, das sind ja alles, der normale Goldpreis an der Börse, das ist ja auch nur ein Durchschnittskurs. Ne? Von ganz selbst wenn du, also es gibt bei allen Wertpapieren gibt es eigentlich im Normalfall, also jetzt abgesehen von, wohl bei Fonds manchmal auch, aber auch wenn du eine Aktie kaufst, gibt es halt einen Ankaufkurs oder also einen Kaufkurs, den du bezahlen musst, der in der Regel höher liegt als den du halt bekommst, wenn du die Aktie zum Beispiel wieder verkaufen kannst. Und das Interessante, und das ist dann halt ein Qualitätsmerkmal, ist, dass du die Möglichkeit hast zu gucken, wie groß ist denn diese Spanne, die An- und Verkaufsspanne, und natürlich, je kleiner sie ist, desto besser ist es natürlich. Ne? Und dann muss man dann schon mal ein bisschen gucken, und das kann man auch gut im Internet machen, da gibt es Vergleichsseiten, je geringer die Spanne ist, desto attraktiver ist das natürlich für den Käufer jetzt.
Okay. Jetzt, wo wir die ganze Zeit über Gold reden, natürlich muss das Gold ja auch irgendwo abgebaut werden. Es gibt ja auch Aktien, glaube ich, von Goldminen oder Unternehmen, die schürfen. Mhm. Macht es denn Sinn, vielleicht auch in solche Aktien zu investieren?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich so, dass wenn Gold oder Silber im Kurs steigt, dann verdienen diese Firmen natürlich deutlich mehr. Dann verbessern sich die Relationen zu den Kosten, zu den Schürf- oder Abbaukosten. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Aktienkursen wieder. Wobei ich sagen muss, also ich möchte heute hier keine direkte Empfehlung abgeben. Ich möchte eigentlich nur sagen, worauf man jetzt da besonders achten muss oder sollte. Mhm. Das kann man auch meistens nachlesen, denn ich habe eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren gesehen, dass die meisten Gold- und Silberbergbauunternehmen hinsichtlich ihrer Quartalszahlen, also sie sind ja meistens amerikanische oder kanadische Firmen, in ihren Quartalszahlen und in ihren Präsentationen meistens sehr detailliert an die Sache herangehen. Also das heißt, bevor man sich entscheidet, sollte man einerseits gucken, wie hoch sind denn wirklich die Abbaukosten? Also das, da gibt es so eine schöne Maßzahl, die heißt All-in Costs. Also im Prinzip alle Kosten, alle Gemeinkosten, Abbaukosten, alles zusammengefasst. Und da kann man die Bergbauaktien oder Bergbauunternehmen sehr gut miteinander vergleichen. Manche brauchen, weiß ich was, $700, um eine Feinunze abzubauen. Andere brauchen $1,200, um diese abzubauen. Und da kann man schon, hat man natürlich schon mal einen Ansatzpunkt, wen ich denn jetzt bevorzugen würde. Wichtig wäre sicherlich auch noch zu gucken, wenn man sich dann so ein bisschen hineinversetzt, wo befinden sich die Minen? Wie ist das gesetzliche, regulatorische Umfeld? Also haben die zum Beispiel auch Umwelt? Gibt es da Umweltprobleme? Wie hoch ist denn überhaupt der Rein- oder der Goldgehalt in den Minen? Also da gibt es ja auch Unterschiede. Und da ist es ja, je höher der Goldgehalt, desto mehr Ausbeute hat man, ne? Und desto geringer sind dann entsprechend die Kosten pro Feinunze. Und das sind jetzt eigentlich so zwei Sachen, auf die ich auf jeden Fall achten würde. Es gibt drei Klassen, das vielleicht noch hinterhergeschickt. Es gibt drei Klassen von Goldminen oder Silberminenproduzenten, also die sogenannten Explorer. Das sind die, die gerade erst suchen, ja, in den unterschiedlichsten Stadien. Also manche sagen, also wir fangen jetzt hier gerade erstmal mit der ersten Probebohrung an. Manche sagen, ja, wir haben jetzt schon 10 oder 20 Probebohrungen. Da muss man sich schon ein bisschen mal durch, wenn man da Interesse hat, muss man sich da schon mal ein bisschen durchkämpfen durch ganz viel Papierkram. Dann gibt's die sogenannten Junior-Produzenten. Das sind die, die quasi gerade den Sprung von den Explorern zu den tatsächlichen Produzenten geschafft
haben. Also quasi eine Probebohrung mit schon etwas gefördert.
Na, nicht Probebohrung, sondern die haben sozusagen schon ihre Goldmine entwickelt und fangen jetzt quasi an, tatsächlich zu produzieren. Da ist natürlich vom Wachstum her immer der größte Hebel mit dabei. Und dann gibt es die sogenannten Senior-Produzenten. Das sind dann auch die ganz großen Namen dabei, wie Anglo Gold und Goldfields und Newcrest und Newmont Mining. Wen habe ich noch vergessen? Barrick Gold. Ja, Barrick Gold ist die größte Goldminengesellschaft der Welt. Das sind ganz etablierte Firmen, die allerdings natürlich jetzt nicht diese riesen Wachstumssprünge mehr haben, aber dafür natürlich gerade für Anleger deutlich berechenbarer sind, weil sie halt auch schon eine deutlich längere Performance vorweisen können. Und da kann man dann auch mal gucken, wie hat sich denn die Kostenstruktur über die letzten Jahre entwickelt. Das hast du halt, also bei Junior-Produzenten und bei Explorern ja erst recht, hast du das halt alles noch sehr sprunghaft. Diese großen Senior-Produzenten, die sind halt gerade für jemanden, der etwas längerfristig sich orientieren will, natürlich in der Hinsicht schon zu bevorzugen.
Okay, dann ist mein Fragehunger für heute auch schon wieder gestillt. Vielen Dank für die Einschätzungen Ach ja, gerne, natürlich.
Weißt du eigentlich, dass wir in zwei Wochen oder in zwei Folgen unseren 50. schon feiern?
Wow, jetzt schon, na Mensch. Ja.
Und an dieser Stelle möchte ich eigentlich gerne nochmal unsere Zuhörer auffordern, wir wollen natürlich die 50. Sendung dann natürlich auch ein bisschen nach eurem Gusto wieder gestalten. Also wenn ihr Fragen habt zu einzelnen Aktien, zu Themen, also Branchen und so, oder also das kann auch mal Charttechnik sein, einfach mal so ein kurze Fragestellung, schreibt uns. Du wirst ja jetzt gleich sagen, wie sie uns erreichen können. Ja, also das würde mich freuen, wenn wir einfach mal unsere 50. Sendung einfach auch mit euch so ein bisschen feiern und doch mal euch quasi mit euren Interessen in den Mittelpunkt stellen könnten.
Genau, denn wir versuchen natürlich immer, eure Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Und von daher freuen wir uns, wenn ihr uns Zusendungen schickt auf den bekannten Kanälen, würde ich jetzt fast sagen, also auf Twitter, Instagram. Ihr könnt euch natürlich auch eine Mail schreiben an info@börse-global.de, Börse mit OE, auch hier in diesem Fall. Kontaktiert uns einfach, schreibt uns. Wir freuen uns immer sehr gerne, darüber berichten zu können. Und ja, lasst uns doch zusammen feiern dann.
Ja.
Genau. In diesem Sinne, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche und bleibt wie immer erfolgreich. Ja.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao.